dir mal eine auf. Mann.
Hi, willkommen in der MSP-WG. Schön, dass du da bist. Du kannst gleich den Müll runterbringen.
meinsportpodcast.de.
Wir haben schon wieder Privatnachrichten bekommen.
Ist das so?
Ja. Wir sollen darauf hinweisen, beziehungsweise wir hätten die DFB-Pokalauslosung nicht ausreichend besprochen.
Ah, das habe ich gelesen. Ja, das liegt natürlich an dir. Du bist der Privatnachrichtenbeauftragter, deshalb bitte hol es jetzt nach.
Der Affenmann 77 hat uns geschrieben, moin Jungs, bei der Pokalauslosung ist leider untergegangen, dass es vermutlich zum dritten Mal in Folge in der ersten Runde Rostock gegen Stuttgart gibt. Könnt ihr morgen vielleicht einmal live die Wahrscheinlichkeit, dass das so gelost wurde, vorrechnen? Ich glaube, es hackt.
Wieso, das ist ja kein Problem.
Wie?
Ja, 1 durch 16 mal 34 Drittel, da kommt ungefähr raus 0,03%.
Ja, und dann?
Das ist die Wahrscheinlichkeit, dass das dreimal in Folge passiert.
Das stimmt nicht, das kann ich mir nicht vorstellen.
Andreas, sicheres Auftreten bei absoluter Ahnungslosigkeit. Grundkurs Teil B. Heute mit Tobias und Andreas. Und ja, was kommt raus?
Ja, aber da hättest du mich 3%. Ja, aber da hättest du mich vorher drauf vorbereiten müssen. Wenn du sagst hier, Andreas, jetzt zeigen wir dem Affenmann 77 mal, was eine Hake ist, und lass mich einfach sprechen und du tust nur so, dann hätte ich es gemacht.
Ja, das muss aber von alleine kommen. Also da warte ich mehr von dir, Andreas. Wirklich. Wirklich, ein souveränes Auftreten an dieser Stelle. Also natürlich lässt sich das nicht berechnen, auch das kann man an dieser Stelle ziemlich schnell festlegen, denn woran liegt es? Es ist ja noch nicht mal geklärt, ob beide Mannschaften überhaupt im DFB-Pokal sind, und es lässt sich nicht ausrechnen, wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, dass es Hansa Rostock über die dritte Liga und oder den Pokal in diesen Amateurpokal in den DFB-Pokal schafft. Und damit entsteht das Problem. Deshalb ist eine grobe Schätzung von 0,03%, glaube ich, sehr gut gegeben.
Ich glaube, die Chance, die du jetzt gerade berechnet hast, ist immer noch zu groß. Hast du meine Diskussion letzte Woche mitbekommen?
Nee, ich diskutiere nicht auf Twitter. Alles, was diskutiert wird, ist gemutet bei mir.
Nein, 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 das war eine nette Diskussion.
Ach so.
Ich knobel ja immer mit der Familie. Und es gibt ein Knobelspiel, wo wir entweder eine Pyramide mit einem Wurf werfen müssen, also einmal drei Zahlen, einmal zwei Zahlen, einmal eine Zahl, also dreimal die vier, zweimal die fünf, einmal die eins. Das ist eine Pyramide. Oder Paare. Das musst du allerdings in einem Wurf werfen. Also zweimal die 2, zweimal die 4, zweimal die 5 zum Beispiel. Ne? Und wir haben uns gefragt, familienintern, wie ist das, wie ist die Wahrscheinlichkeit? Oder warum ist es so viel wahrscheinlicher, eine Pyramide zu werfen als Paare? Und das habe ich ausrechnen lassen. Von unserem Mathe-Professor auf Twitter.
Ich bin bei Pyramide kurz ausgestiegen, denn dann habe ich die Kurve nicht mehr mitgekriegt. Aber das hört sich auf jeden Fall sehr spannend an. Wer ist der Mathe-Professor auf Twitter?
Ach, weißt du, wenn du mir einfach nicht mehr zuhören willst, wir können den ganzen Bums hier auch einstellen.
Wir können den Bums einfach so machen, dass jeder das erzählt, was er weiß. Und dann ist die Sendung einfach zu Ende und es wird gar nicht interagiert.
Ja, ja, nee, ja, genau. Das. Und so hat ja auch jeder recht immer. Also wir müssen niemanden von der anderen Meinung oder von der eigenen Meinung überzeugen.
Mega gut, oder?
Ja, ja.
Ja. Also das mit nochmal zurück zu Haro, hier hat der BSC, nee, Hansa Rostock war's. Das muss ja irgendwas mit 1/32 und noch ein 32. und noch ein 32. sein. Sehr, sehr unwahrscheinlich, also auf jeden Fall. Wir hatten keine Wahrscheinlichkeitsrechnung in der Schule. Ich hatte nur Namen malen und Kreise tanzen.
Aber das kannst du, wie kannst du?
Das kann, insbesondere mit dem Kreise tanzen. Das kann ich doch, wie ein Großer. Dann müssen wir doch von gestern auflösen, dass die Sendung, und dann vielen Dank an Alexander Chopper, nee, gar nicht wahr, wie heißt denn das hier? American Choppers heißt das. Wo die sich anschreien und die Stühle durch den Saal werfen und dann Person.
Sehr gut, American Choppers.
American Choppers hört sich auf jeden Fall so an, als wenn es eine Serie wäre, die auf D-Max laufen würde in Deutschland. Weiß ich aber nicht. Und hier steht, das ist natürlich eine Reality-Doku, in der Ältere der Chef der Chopper-Tuner-Firma ist und der andere ist, so glaube ich, sein Sohn, der laut Skript immer eine andere Meinung hat. Hm. Und dann wirft man sich Stühle an den Kopf. So wird das geregelt in der Chopper-Szene.
Ich kann so schlecht tanzen, die Leute in der Waldorfschule haben immer gedacht, ich heiße Jutta.
Oh Gott. Ich hab ein Problem, Andreas.
Was denn?
Ich war letztes Jahr in Amerika, ne?
Ja.
Falls du dich erinnerst, diese unfassbar tolle Reise auf jeden Fall. Und da bin ich zurückgekommen mit ein paar Sneakerschuhen. Und zwar Adidas Samba, der klassische Adidas Samba-Schuh in weiß.
Ja, der reine Adidas Samba.
Samba-Schuh. Und jetzt habe ich eben bei Idealo, nicht gesponsert, aber ihr könnt gerne, würden wir alles suchen bei Idealo, habe ich gesucht, weil meiner geht jetzt langsam kaputt. Ich bin ja nicht gerade klein und zierlich, sondern groß und nicht so zierlich und habe die jetzt fast durchgelaufen. Also man kann, wenn man die Hand in den Schuh steckt, kann man von unter der Sohle, also kann man durch die Sohle quasi erkennen, dass da ein Finger an der einen Stelle langsam, ne? Ja. Du kannst es dir vorstellen. Es geht dahin mit dem Schuh. Jetzt wollte ich den neu kaufen. Den habe ich in Amerika gekauft für, ich glaube, $34.
$34?
Ja, mega günstig. Ich weiß auch heute noch nicht, warum ich nicht einfach 12 Paar mitgenommen habe. Hab aber jetzt tatsächlich nur ein Paar mitgenommen.
Ja.
Ich weiß natürlich, dass die in Deutschland teurer sind.
Ja.
Und jetzt habe ich gerade mal diese Idealo-Suchmaschine angeschmissen und geguckt, nicht nur, dass es in ungefähr 50 Größen, die da so zur Auswahl gibt, überhaupt nur 14 Größen meinen Schuh gibt. Jetzt kommen wir zum Preis. Was glaubst du, was der günstigste Preis für den ist?
Samba 89,90.
Ja, es geht bei 79,99 los. Ja, ja. Das ist aber natürlich nicht meine Größe. Meine Größe würde losgehen bei 110.
Was hast denn du für eine Größe?
46 2/3.
Ja, ich auch.
Ja, und da geht es los bei 110, gibt es zu kaufen bei Real oder Amazon Marketplace für 120. Aber immerhin schon inklusive Versand.
Ja, die haben irgendwann vor 2 oder 3 Jahren haben sie das Samba-Modell neu aufgelegt. Ich habe den noch für 79 oder 69,90.
Es gibt den auch für 79, das ist dann allerdings Größe 48, das könnte klappt nicht passen. Denn die nächstgünstigste ist dann 99 € für Größe 40 2/3. Auch da werde ich vermutlich auf einen Teil meiner Zehen verzichten müssen. Jetzt, der spannende Turning Point auf der Geschichte ist, in Schwarz kostet der blöde Schuh ab 40 €.
Ja, aber wie willst du den denn sonst?
Wer kauft den in Schwarz?
Ich?
Nein.
Wie willst du den denn haben?
Weiß.
Du willst ihn in Weiß haben?
Ja, also offiziell heißt das nicht Weiß, sondern White Black Gum. Weil Gum ist da unten die Sohle, ne? Das sieht so ein bisschen, und dann Black die Streifen und White der Schuh. Und so will ich den haben. Und da geht er halt erst bei 90 € los. Und in Schwarz geht es bei 39,45 los, bei sportversand24.de. Okay, die haben nur eine Bewertung und auch nur einen Stern. Okay, da würde ich nicht bestellen. Aber dann bei Amazon für 42,57. Und so geht das dann die ganze Zeit weiter. Und in meiner Größe gäbe es den tatsächlich auch für den schmalen Taler von 53 €. Würde ich sofort kaufen. Aber doch nicht in Schwarz!
Wer kauft denn den Samba in Weiß?
Sneaker, Weiß. Geschichte Anfang, Geschichte Ende. Ich merke schon, dein Mitleid ist grenzenlos und dein Verständnis null. Ich bin auf jeden Fall entsetzt. So, das möchte ich an dieser Stelle mal loswerden. Das kann doch nicht euer Ernst sein. Muss ich nach Amerika fliegen, um mir Turnschuhe zu kaufen? Das wird Greta nicht gut finden. Das sage ich euch an dieser Stelle direkt.
Das Greta wird sowieso nicht gut finden, dass du Adidas Turnschuhe kaufst.
Ja, was soll ich denn sonst kaufen? Die selbst gehäkelten vom Biobauern oder was?
Wir haben heute schon sämtliche Klischees durch, oder?
Es läuft bei uns, würde ich sagen. Ich hab richtig gute Laune. Und ich würde mich jetzt am liebsten über die Gattin lustig machen, aber das mache ich nicht, weil ich weiß, dass die das nachher noch hört.
Kleines Stichwort?
Kleines Stichwort Misunderstanding.
Aha.
Nein, ich kann es ja erzählen, es ist ja auch kein lustig machen. Es war einfach, es ist auch mehr lustig machen über mich selber. Sie sagt gestern zu mir, warum hat sich dieser MNB oder MNB, warum hat er sich Corona eingefangen? Ich sage, wer? Und sie sagt, ja, da wollt ihr doch morgen in der WG drüber sprechen. Ich sage, was? Also das muss eine Diskussion geben. Wir standen uns gegenüber und ich so, hä? Am Ende war MLB, ja. Also eigentlich liegt es an dir, weil du genuschelt hast, Andreas. Aber als sie dann meinte, das hat Andreas doch gesagt.
Oh.
Dann dachte ich mir, ach, Andreas hat von der MLB gesprochen. Und dann klickerte es bei mir. Also Andreas, A, was lernen wir daraus? Wir müssen deutlicher sprechen. B, was lernen wir noch daraus? Wir dürfen nicht so viele Abkürzungen benutzen. Wir haben Hörerinnen und Hörer, die mit MLB nicht direkt was anfangen können. Und da sich irgendwelche Menschen drunter vorstellen.
Ganz ehrlich, ich streite mich seit Monaten mit meiner Mutter darüber, dass sie sagt oder sie wirft mir vor, ich würde nuscheln, weißt du? Und ich sage seit Monaten, ich mache Podcasts, ich darf überhaupt nicht nuscheln, ich nuschel nicht. Und dann kommt jetzt deine Gattin oder was?
Ja, jetzt kommt die um die Ecke und sagt, Andreas nuschelt. Mit MLB. Gut, das war die smoothe Überleitung. zur MLB. Andreas, du wolltest gestern schon drüber sprechen. Ich musste dich einbremsen, weil ich gesagt habe, nee, habe ich gesagt. Wir müssen über andere Dinge sprechen. Jetzt, MLB hat Corona, hast du gestern gesagt.
Ja,
und damit elaboriere für die, die sich nicht in der MLB auskennen. Damit bin nicht ich gemeint.
Genauer gesagt, die Miami Marlins haben inzwischen 15 Leute in ihrem Staff, die sich angesteckt haben. 13 Spieler und 2 hinter den Kulissen. Und die haben letztes Wochenende haben sie gegen Philadelphia gespielt und hatten schon am Samstag 4 Fälle, haben sich aber dann gedacht, ach, das müssen wir nicht öffentlich machen, wir wollen ja nicht, dass die Liga in irgendeiner Weise unterbrochen wird. Und dann haben sie nochmal Sonntag gespielt und dann waren auf einmal 15 Leute krank.
Verrückt.
Mhm. Und ein Pitcher,
was ist da passiert?
Und ein Pitcher von den Boston Red Sox hatte sich das eingefangen noch in der Heimat, in Venezuela, glaube ich, und dem haben sie jetzt eine Herzmuskelentzündung nachgewiesen.
Also herzlichen Glückwunsch.
Ausgehend von Corona. Und Sie haben ja auch gesagt, beziehungsweise es ist ja ein Forschungsergebnis, dass es auch aufs Herz.
Ja, viele Genesene sind gar nicht so geil genesen, weil haben Probleme mit dem Herzen.
Jetzt. Genau.
Was machen wir mit der MLB, Andreas? Also es ist jetzt nur ein Team von 32 oder
ja, aber die haben jetzt 5 Tage spielfrei.
Ja, in einem Plan, der sowieso pickepacke voll ist, und das hat ja dann auch Auswirkungen auf die anderen, die da eigentlich hätten gegen die gespielt.
Ja.
Wird das gut ausgehen für die MLB oder eher nicht so?
Also sie sind nach wie vor grimmig entschlossen, das weiterzuführen. Sie werden hoffentlich das auch weiterführen können. Am Wochenende steigen die Miami Marlins wieder ein. Sie werden den einen oder anderen Doubleheader spielen müssen, also 2 Spiele an einem Tag. Versuchen da in irgendeiner Weise das aufzuholen. Aber wenn da noch 2 oder 3 weitere Teams dazukommen, die vielleicht auch Ausfälle haben und größere Ausfälle, dann wird die Liga abgesagt werden.
Ja, Kritik an dieser Stelle muss natürlich auch sein. Die Jungs von den Marlins haben sich das wohl geholt, als sie nochmal was erleben wollten am Abend vor dem Spiel.
Ja.
Also ne, das, man muss ja auch mal ein bisschen sagen, wo das herkommt. Das kommt ja nicht. Man steckt sich ja nicht an, wenn man im Hotelzimmer liegt und nichts tut, sondern wenn man rausgeht und was tut.
Heute Abend geht die NBA los mit ihrer Bubble in Orlando.
Ja.
Und da bin ich auch sehr gespannt. Vor allen Dingen bin ich darauf gespannt. Ich meine, auf der einen Seite kriegen sie es vielleicht hin, die ganze Liga durchzuziehen, weil sie alle abgeschottet haben. Auf der anderen Seite, was macht das mit Menschen, wenn sie 3 Monate wirklich so komplett abgeschottet sind?
Entweder Freunde fürs Leben oder Feinde fürs Leben, würde ich sagen. Das sind doch nur die beiden Sachen, die da passieren können. Dass da Teams zusammenwachsen und vielleicht sogar über Teams hinausgehen, weil die kennen sich ja natürlich auch über die Teams hinaus, und die einfach echt eine gute Zeit miteinander haben. Oder die drehen komplett frei und hassen sich alle und gehen vom Kopf her ein bisschen kaputt, weil sie sagen, ich komme hier nicht raus, das eingesperrt sein macht mich verrückt. Das ist alles möglich, würde ich sagen.
Da bin ich sehr gespannt drauf. Morgen geht die NHL auch wieder los.
Ja, erstmal eins nach dem anderen. Ich bin immer noch gedanklich bei der MLB.
Achso, Entschuldigung.
Die hatten ja ein Hygienekonzept, logischerweise, weil ohne Hygienekonzept wird ja im Moment nichts gestartet, noch nicht mal mein Auto. Und da frage ich mich noch, oder beziehungsweise da ist mir die Kritik zu Ohren gekommen, dass da drin stand, wie man sich verhalten soll. Also man darf das nicht, man darf das nicht, man darf das nicht. Aber dass mit keiner Silbe erwähnt wurde, was passiert, wenn irgendwas passiert. Also es gab quasi keinen Plan, wie gehen wir mit Problemen um, wie gehen wir mit Infizierten um. Stimmt das, Andreas?
Ja, das ist, also sie sollten dann eigentlich sofort isoliert werden und dann müssen die anderen Spieler und Offiziellen dann auch getestet werden und dann innerhalb von 24 Stunden, glaube ich, 2-mal negativ getestet werden, bevor sie wieder ran dürfen. Aber so richtig das Konzept, dass man dann auch 14 Tage in Quarantäne geht, das gab es wohl nicht.
Und da ist die NBA weiter, denn dort ist ja ganz klar geregelt, wir haben hier eine Bubble, wir sind eingesperrt alle in dem Freizeitpark da in Florida. Und wenn was passiert oder wenn du aus dieser Bubble raus willst oder musst oder wie auch immer, dann musst du dich jeden Tag testen lassen. Wenn du zurück willst, muss das natürlich negativ sein. Selbst wenn es negativ war unterwegs jeden Tag, dann musst du trotz alledem, wenn du zurück bist, erstmal in Quarantäne in der Bubble und. Da macht die NBA doch irgendwie ein bisschen organisierteren Eindruck.
Naja, die NBA hat natürlich auch den Vorteil, dass sie das in der Bubble machen und dass sie nicht sagen, wir lassen die Teams fliegen zum Beispiel.
Aber da hat sich ja keiner zu gezwungen. Oder die MLB hat keiner gezwungen, das irgendwie draußen zu machen.
Ja, die MLB hat zwischendurch überlegt, ob sie das zum Beispiel in Phoenix machen, wo es sehr viele Stadien auf kurze Distanz gibt. In der NBA hast du halt, du kannst alle 2 Stunden ein Spiel abhalten. Erstens dauern MLB-Spiele länger, zweitens brauchen die Batting Practice. Du brauchst einfach mehr Fläche und mehr Stadien, um so einen Spielbetrieb hinzubekommen. Und da sie dann auch gesagt haben, die Teams haben in ihren Heimstadien, haben sie die besten Möglichkeiten, das so umzubauen, dass es dann auch für alle Corona-gerecht ist. Und das, glaube ich, könnte hier auch ein großer Faktor gewesen sein.
Ja, das sind doch alles nur dornige Chancen. Gut, NBA, du hast es gesagt, die starten heute Nacht, 0.30 Uhr, New Orleans gegen Utah. Ich freue mich als wie ein Schnitzel.
Ja,
ich habe da also, auch Bock drauf. Also das ist ja schon ein richtiger Klassiker. Okay, Clippers gegen Lakers, danach 3 Uhr. Mhm. Und dann geht es wirklich morgen um 20.30 Uhr los und um 22 Uhr sind zwei Spiele. Und ich glaube, NBA, ich überlege noch, ob ich auf NHL oder auf NBA einsteige. Eins von beiden würde ich ganz gerne intensiv verfolgen.
Ich glaube eher, dass ich auf die NHL einsteigen werde.
Ja, geiler an sich ist es schon, ne? So von Haus aus. Und wenn ich hier gucke, am Samstag 18, 21, 22 Uhr, da kann der Kassenpatient nicht klagen.
Nee, kann er nicht.
Und die spielen ja in Kanada, die NHL.
Ja, in Edmonton und Toronto.
Das heißt, wo die Toronto Baseballspieler, die spielen in Pittsburgh und die Pittsburgh Eishockeyspieler?
Nee, die Toronto Baseballspieler spielen in Buffalo.
Ach, die spielen in Buffalo?
Ja.
Warum spielen die nicht in Pittsburgh?
Weil das hat nicht geklappt, die Zusammenarbeit zwischen den Pittsburgh Pirates und den Toronto Blue Jays. Haben sie es in der Kürze der Zeit haben sie es nicht hinbekommen und dann haben sie gesagt, okay, in Buffalo haben wir unser AAA-Team, also das Farm-Team, und dann werden wir das Stadion jetzt so umbauen, dass es Corona-gerecht ist für alle.
Und Buffalo, wie wir wissen, liegt ja quasi direkt an der Grenze zu Kanada.
Genau.
Das ist richtig, ne?
Ja, das ist richtig.
Wir haben damals nämlich kurz überlegt, ob wir noch durch Buffalo fahren, aber so schön soll es ja nicht sein. Und dann haben wir gesagt, wir haben wenig Zeit, wir fahren lieber direkt zu den Niagara-Fällen.
Buffalo ist ja auch die Stadt, in der es Mitte September schon die ersten Snow Games in der NFL gibt.
Ja, und wo die Leute aufgrund des vielen Schnees gerne durch Tische springen.
Ja.
Ja, so, jetzt habe ich hier gerade, oh Gott, was ist denn da passiert, Andreas? Ich glaube, da müssen wir erst morgen, können wir erst morgen drüber sprechen. Über Naomi Osaka.
Wie, dass sie verwechselt worden ist?
Wie ist verwechselt worden?
Nee, was ist denn mit Naomi Osaka?
Ja, die hat Fotos gemacht, wenn das hier alles stimmt. Ja, sag ich ja. Da können wir erst morgen drüber sprechen. Heute müssen wir noch sprechen über die NDR-Doku von über Tour de France 1997. Ja, gestern angeteasert, heute müssen wir drüber sprechen.
Ja.
Alto Belli, wie großartig war das denn?
Ja. Und ich habe mich, seitdem ich die Doku geschaut habe und ich habe die Doku quasi verschlungen, eingeatmet, habe ich mich gefragt, ob die Doku ihren Zweck erfüllt hat.
Welchen Zweck hast du in der Doku gesehen? Oder welchen Zweck hat sich die Doku selber gegeben?
Ich glaube, dass diese Doku den Zweck hatte, sie heißt ja kein Sommermärchen, beziehungsweise das K ist in Klammern, dass sie zeigen wollte, 23 Jahre später, wie eine Tour, die mit Doping-Sündern nur so durchseucht war, wie die medial aufgearbeitet worden ist. Und ich habe das Gefühl, jetzt mit mehreren Leuten gesprochen, ich habe mit mehreren Leuten darüber gesprochen und die haben alle gesagt, Alter, wie geil war diese Tour eigentlich und wie geil war sich das jeden Tag anzugucken und wie geil war dieser Antritt von Jan Ullrich in Andorra Akalis. Das ist auch alles geil und ich habe das auch so empfunden, aber ich weiß nicht, ob die Doku wirklich am Ende, ich glaube, den Zweck erfüllt zu sagen, Leute, wir wollen darauf hinweisen, wie leichtgläubig alle damals waren und wie die ARD das damals abgefeiert hat hier mit Jürgen Emich, der dem Godefroth gesagt hat, ganz Deutschland ist stolz auf ihr Team und sie haben da großartige Typen beisammen und so. Da ist der Einzige, der so ein bisschen als Korrektiv da drin war in der Doku, ist der süddeutsche Autor gewesen, meiner Meinung nach.
Der ehemalige. Einer, der dann auch sich hat drunter schreiben lassen, dass er raus ist aus der Geschichte. Ja, es gab einen Satz, glaube ich, der ging in die Richtung, wir waren damals schon ein bisschen leichtgläubig, aber ansonsten hast du recht, das wurde nicht sonderlich gut hervorgehoben.
Was ich heftig fand, war diese Aussage mit, wir wussten, was wir anrichten, die Ärzte waren dafür da, dass die Jungs nicht tot vom Rad fallen.
Ja. Es war halt Doping ans Limit. Also du wusstest, dass es nicht herauskommt, dass du dopst. Du durftest halt nur nicht tot dabei umfallen, ja.
Ja, genau.
Und wenn du das überlegst, also ne, ich hatte es ja echt vergessen, ne? Richard Virin, Marco Pantani, Bjarne Riis, Jan Ullrich. Was war das denn bitte für eine Tour?
Ja.
Und ich steige gerne in diese wie großartig war das damals, Jubelgeschichten ein. Ich meine, 1997, ich war 15 Und es war vermutlich Sommer und vermutlich war es bumseheiß, selbst in Hannover, wo nie die Sonne scheint und wo nie irgendwie mal ein Tag ohne Regen ist. Aber ich weiß ganz genau, wie ich zu Hause die Rollläden runtergelassen hatte, weil es draußen so warm war und vorm Fernseher saß und mir jede beschissene Etappe angeguckt habe, egal ob das flach war, hoch war oder sonst irgendwas. Das war unglaublich und das hat sich da auch noch 3, 4, 5 Jahre hingezogen. Dann irgendwann habe ich damit aufgehört. Aber wir haben im Urlaub mit den Jungs, als ich irgendwann mit den Jungs im Urlaub war, so mit 17, 18, haben wir quasi das ganze Hotel vor dem Fernseher versammelt. Mit Franzosen haben wir da gesessen, mit Engländern, mit allen und haben die Leute angeschrien, die den Berg, das war die Zeit, wo Ulle dann, naja, wo es dann halt nicht mehr so gut lief. aber es war trotzdem, es war Wahnsinn. Diese Bilder. Und es hatte, das war das Schöne an der Doku, es hatte so ein bisschen was von Doku über El Chapo, weil die Qualität der Fernsehbilder so schlecht war. Weißt du, hast du doch bestimmt auch gesehen, El Chapo hier oder die ganzen Drogendinger da aus Mexiko, wo dann immer so wackelige Kamerabilder waren und so war ja auch irgendwie die Aufnahmen, insbesondere aus den Hubschraubern dann von oben und so. Es brachte diese Drogen auf zwei Wege in mein Gedächtnis. Also einmal, dass sie in den Spielern, nicht in den Spielern, in den Fahrern waren und einmal halt die Tatsache, dass es mich sehr an eine Drogen-Mexiko, wie auch immer, Doku erinnerte.
Also ich möchte sagen, dass ich diese Doku höchst sehenswert fand. Also ich habe damals auch 2000 habe ich mir meine habe ich 2000 und 2001 habe ich mir meine Unipläne so gelegt, dass ich möglichst die Bergetappen von vorne bis hinten sehen kann. Ich habe mit meinem Mitbewohner damals in Bremen, wir haben uns morgens eine Pizza geholt, was zu trinken und haben uns dann ab 10 Uhr dann hingesetzt und mein Mitbewohner, ich weiß nicht, ob ich das mal erzählt hatte, der konnte ja auch keine spannenden Filme angucken. Also der musste auch immer rausgehen, wenn spannende Szenen kamen. Jedenfalls, der konnte diese Spannung bei den Anstiegen dann auch nicht richtig aushalten. Und wenn es dann in den Berg ging und Lance Armstrong dann zu seinem ersten, also erstmal dem gesamten Feld dann einfach mal eine verpasst hat, dann musste der auch rausgehen, weil er die Spannung auch nicht ausgehalten hat.
Das war auch schlimm. Also Lance Armstrong, okay, wir wissen ja alle, der ist noch voller gewesen als alle anderen. Trotzdem, ich glaube, das hat Ulle ja auch dann irgendwie so zu dem gemacht, was er war, weil wir so oft mit ihm mitgelitten haben. Weil er hat einmal gewonnen und danach hat er halt immer nur noch verloren, in Anführungsstrichen. Also es ist trotzdem nicht schlecht, Zweiter zu werden, vor allem, wenn man nicht gedopt ist. Aber er war ja dann irgendwie, wurde er doch dann zum Tour de France-Verlierer. Immer wieder abgezogen von
Lance Armstrong. Immer in den hohen Gängen und immer bleibt er sitzen.
Nee, schalt doch mal runter, geh doch mal aus dem Sattel. Was haben wir ihn angeschrien? Und er saß da immer. Und was haben wir uns im Januar schon aufgeregt, wenn er das erste Mal wieder das Licht der Kamera
hat? Dass er einen Bauch hat.
Dass er einen Bauch hat und dass sein Gesicht dicker war als meins. Das kann doch nicht sein. Ja, das trainiert er alles noch ab bis Juli. Ja, ein Arsch die Räuber. Da haben wir im Juli dann uns auch dran erinnert, dass er im Januar schon aussah, als wenn er die Tour nicht gewinnt.
Ja, ja.
Boah, aber nochmal zurück auf 97. Dieses Zeitfahren, ne? Wo er den Viren einholt.
Ja.
Alto Belli. Es sah auch einfach nicht gesund aus. Also da, spätestens da hätte man wissen müssen, dass irgendwas nicht stimmt.
Nein, es sind alle gedopt, nur nicht der Ulle.
Da hätte man wissen müssen, irgendwas ist mit Ulle nicht okay, wenn er 3 Minuten auf Richard Virenque einholt und den dann einfach mal so auffrisst und am Ende 9 Minuten vor Virenque, 14 vor Pantani, oh Gott, und 16 vor Olano. Was für eine Tour de France. Es war Alter.
Also, wie gesagt, ich möchte auch nicht den Eindruck hier vermitteln, als hätte ich es damals schon alles gewusst und wäre damals schon so mega aufgeklärt gewesen und hätte jetzt gesagt, ja gut, hättet ihr mir damals geglaubt. Ich war komplett in dem Fieber auch mit drin. Wie gesagt, ich frage mich, ob die Intention dieser Doku eine andere war, als sie am Ende so ein bisschen vermittelt hat, weil es ist ja ohne Wertung oder ohne Einordnung werden ja die ersten 30 Minuten da gebraucht. Und dass Udo Bölz und Rolf Aldag da auch relativ locker flockig dann über Doping sprechen können, weiß ich nicht, ob das am Ende alles so zu 100% rübergebracht hat. Aber wie gesagt, ich fand die Doku sehr sehenswert und ich habe mich gerne nochmal an dieses Jahr 97 zurückerinnert.
Auf jeden Fall, ich auch. Und am Ende, wenn es am Ende nur die Werbung war für die Tour 2020, die vermutlich auch in den Öffentlich-Rechtlichen wieder übertragen wird, ab 29. August. Andreas, wollen wir? Nein, wir machen kein Revival, ne? Dass wir uns um 10 Uhr morgens hinsetzen, eine Pizza bestellen und den ganzen Tag. Wir könnten das live kommentieren. Nein, das dürfen wir nicht.
Das machen wir nicht.
Ah, und wir kennen auch nicht jedes Schloss da in Frankreich.
Das kennen wir nicht.
Wenn wir dann König Ludwig der 23. da mal ein bisschen abgehangen hat und so. Das können wir alles nicht erzählen.
Aber ich habe mich gefreut, Herbert Watterott wiederzusehen.
Ja, und ich höre die Stimme von Pevenage und denke mir, Moment, den kenne ich. Das ist so schön gewesen. Das war so schön. Ja. Hat mir Spaß gemacht, muss ich sagen.
Na, ja.
Wirklich. Schöne Doku, auch wenn sie vielleicht ein Ziel hatte, was nicht zwingend erfüllt wurde. Ich hatte eine Stunde Spaß.
Ich auch. Wie gesagt, gestern hat mich ein Freund angeschrieben, hat gesagt, boah, ich bin an einer NDR-Doku über Tour de France 97 hängen geblieben. Was für eine fantastische Doku. Und ich sage, ja, ist sie auch. Ja. Wie gesagt, erfüllt sie am Ende den Zweck. Und ist es der Zweck? Das frage ich mich dann halt auch. Da muss ich mal mit dem Herrn Zeissler vielleicht nochmal drüber konferieren.
Sprich ihn nochmal an und dann geht ihr nochmal in euer persönliches Alpe d'Huez.
Ja, genau.
Marco Pantani. Aber weißt du noch, als er damals im Zeitfahren, Alpe d'Huez Zeitfahren, da in neuem Rekord hochgebrettert
ist. Das war Mont Ventoux. Nee, war das? Ach, da, nee, doch, das war Alpe d'Huez. Ja, genau.
Alter, war.
Bei Mont Ventoux hat er Ulle lang gemacht, weil der einen Hungerast hatte.
Ja, den habe ich auch manchmal, aber.
Dann musst du keinen Berg raufradeln.
Ich fahre selten den Berg hoch, das ist vollkommen richtig. Wahnsinn. Was für ein großer Spaß. Du hast mir gestern Abend noch eine WhatsApp geschrieben, hast geschrieben für morgen. Hatte Prinz William in seinem Podcast. Erstens, Peter Crouch, spielt er noch Fußball?
Ich glaube nicht.
Zweitens, der hat einen Podcast.
Der hat einen Podcast bei BBC 5.
Warum hat er uns noch nicht eingeladen
drin? Das weiß ich nicht. Er war jetzt aber bei Prinz William und das war hoch unterhaltsam.
Also er ist zu Prinz gefahren und hat mit ihm gesagt,
Der war im März oder kurz vorm Lockdown war der bei Prinz William und dann haben sie sich jetzt nochmal über Zoom oder so mitbekommen und jetzt, der darf Prinz William, darf er William nennen.
Ja. Und nicht Your Royal Highness. Dann gibst du noch Willy und Digger, was los?
Ja, genau. Auf jeden Fall fand ich das sehr bemerkenswert und habe den Podcast gerne gehört.
Ja, Wahnsinn. Peter Crouch hat einen Podcast. Siehst du, man lernt nicht aus.
Ja.
Stell dir mal vor, Michael Ballack macht einen Podcast.
Nee, das glaube ich nicht.
Oder Jan Koller.
Oder Jaap Stam.
Um einfach ganz große Menschen zu nehmen. Also Ballack passt da natürlich nicht rein, aber das war der erste, der mir eingefallen ist, der vielleicht in Deutschland einen Podcast machen könnte. Schwierig. Ich habe einen Podcast mit Bruno Labbadia gehört.
Wo?
Ja, das sage ich nicht. Ach so. Das sage ich nicht on air. Ich möchte nicht gestehen, dass ich sowas höre.
Na, dann. Ne?
Aber Bruno ist, glaube ich, ein guter.
Bruno, das habe ich immer gesagt.
Ich glaube, Bruno ist ein guter, Andreas.
Mach es wieder, Bruno, das ist ein Gediegenen.
Ja, und ja, das hat mich, glaube ich, nachhaltig beeindruckt. Jetzt, wir werden ihn natürlich nicht kriegen in Hannover, aber wenn der HSV die Chance hätte, Bruno zum 7. Mal zu verpflichten, ich glaube, ihr solltet nicht Nein sagen.
Natürlich nicht.
Er hat in dem Podcast übrigens auch gesagt, mit mir wäre der HSV nicht abgestiegen.
Das glaube ich auch.
Und das hat er mit so einer Überzeugung rübergebracht, dass ich das inzwischen auch glaube.
Ja, das glaube ich auch. Wir haben schon überzogen, wir hören uns morgen wieder zum Wochenabschlussquiz.
Oh, hast du gehört, ne? Grüße. Ja, der ist im Urlaub. Ich glaube, das wird nichts.
Ach, herrje.
Naja, wir gucken mal.
Ja, gut. Bis morgen.
Ciao, ciao. Ciao.
Oh, mach dir mal eine auf. Mann.
Hi, willkommen in der MSP-WG. Schön, dass du da bist. Kannst gleich den Müll runterbringen.
Mein Sportpodcast.de